Zukunft, der Agenda-Podcast. Dann freue ich mich, heute eine Gästin, einen Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen hier bei Fairweg, und zwar Corinna Rüffer. Hallo Corinna.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Corinna, du bist seit 2013 Mitglied des Bundestages. Welch Glanz in unserer Hütte, dass wir das erste Mal eine waschechte Bundestagsabgeordnete hier bei uns begrüßen dürfen.
Die haben ja nicht überall so einen guten Ruf, deswegen bin ich froh, so freundlich empfangen zu werden.
Du kannst hier positive Marken setzen, sagen wir so.
Tipptopp.
Vielleicht ganz kurz zu deiner Person. Du bist Abgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Und du hast hier auch an unserer wunderbaren Universität studiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du bist Berichterstatterin für deine Bundestagsfraktion für das Themenfeld Behindertenpolitik. Und das heißt, du hast schon zum einen von deiner Arbeit aus, aber so wie ich dich einschätze oder wie man dich auch erlebt, einfach auch als öffentliche Person und als private Person, jemand, der einen starken Bezug hat zu diesen Themen, Behinderung, Inklusion, Barrierefreiheit. Würdest du das unterschreiben?
Ja, das würde ich unterschreiben. Also es ist nicht so, dass ich zufällig Berichterstatterin für diesen Bereich geworden wäre, sondern ich habe mir das gewünscht damals, als ich 2013 in den Bundestag gewählt wurde, beziehungsweise als ich kandidiert habe für meine Partei, weil ich persönlich einfach vielfältige Bezüge habe zu dem Thema seit meiner Kindheit im privaten Umfeld. Ich habe 2 MitbewohnerInnen, die eine Beeinträchtigung haben zu Hause, die mein Leben begleiten. Und ich weiß sehr genau, wie bedeutsam es ist, dass eine Gesellschaft inklusive Strukturen vorhält, diese weiterentwickelt. Und ich glaube, dass es eine ganz große Bedeutung hat für die Humanisierung gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ja, also Inklusion ist für mich ein sehr, sehr großes Thema, das Lösungen anbietet für vielfältige Probleme. Und ja, das ist eine Querschnittsaufgabe. Das heißt, im Vergleich zu anderen Themen kann man sich nicht auf einen Bereich fokussieren, die Arbeit, die Sozialpolitik, der Sport, die Kultur, der Verkehr, das Bauen, das Wohnen, die Familie. Eigentlich sind alle Bereiche angesprochen. Und das ist natürlich schon eine uferlose Angelegenheit und man muss für sich einen Fokus finden und Ansatzpunkte, wo man zu der jeweiligen Zeit wirklich Dinge weiterentwickeln kann.
Mhm. Also ein sehr wichtiges Themenfeld, das in der Bundespolitik, das haben wir uns so im Vorfeld, wir haben es natürlich recherchiert, aber ich glaube, viele Menschen fragen sich, wo ist das eigentlich inkorporiert sozusagen. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel kein Ministerium speziell für Menschen mit Behinderung, was das zum Beispiel auch im Titel trägt. Wo genau in der Bundespolitik, also in den Bundesministerien, findet denn eigentlich Behindertenpolitik statt?
Also Inklusionspolitik und Behindertenpolitik muss naturgemäß in allen Ministerien stattfinden. Das passiert leider nicht überall, aber das wäre der Anspruch. Ne? So, und die Grundlage ist unser Grundgesetz, Artikel 3, ja. Aber natürlich auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2009 in Deutschland ratifiziert worden ist, jetzt 14 Jahre lang gültiges Recht ist in der Bundesrepublik. Ich war vor 3 Wochen, das ist glaube ich mittlerweile her, in Genf. Da gab es eine Staatenprüfung. Und da hat sich ein Fachausschuss der Vereinten Nationen angeschaut, wie die Umsetzung dieser Konvention, die ja alle Bereiche anspricht, die ich gerade genannt habe, wie diese Umsetzung in Deutschland funktioniert. Und man muss sagen, dass wir große Baustellen vor uns haben, dass in bestimmten Bereichen die Entwicklung hin zu inklusiven Strukturen sogar in Stocken geraten ist, beziehungsweise wir einen Rückwärtsgang eingeschlagen haben. Das gilt ganz sicher nicht für den Bereich der Bildung, der Schulen da.
Ja, also genauso wie hier auf der lokalen Ebene, wo wir in unserer alltäglichen Arbeit ja auch immer sehen, dass das ein Querschnittsthema ist, wo irgendwie alle Akteure, AkteurInnen zusammenarbeiten müssen oder voneinander lernen können. so ist es dann höchstwahrscheinlich eben auch auf bundespolitischer Ebene, dass die einzelnen Ministerien und Behörden und Leistungsträger da einfach auch voneinander lernen und miteinander in Kontakt stehen müssen.
Das ist eine Idealvorstellung. Die Politik in Berlin funktioniert leider so nicht. Also dass Ministerien, dass Häuser voneinander lernen würden, dass die überhaupt miteinander kooperieren, das wäre aber ganz dringend notwendig. Ja? Also der Fokuspunkt, die Hauptaufgabe bei der Begleitung, der Umsetzung der UN-Behindertenrechtspolitik, der Inklusionspolitik in Deutschland ist das Ministerium für Arbeit und Soziales. Mhm. Da habe ich sozusagen einen meiner Vollsitze und den Fokuspunkt für meine Arbeit. Dieses Ministerium versucht, mit anderen zu kooperieren, Einfluss zu nehmen, zumindest in Erfahrung zu bringen, an welchen Stellen gearbeitet wird, gesetzgeberisch in Prozessen. Aber schon das ist sehr schwierig. Also allein die Informationen einzuholen, was das Verkehrsministerium tut, was das Justizministerium tut, die ja häufig auch politisch in anderen Hemden liegen, das ist eine große Herausforderung und zeigt halt, wie groß die Barrieren bei der Umsetzung sind. Ja.
Oft auch Barrieren, die von außen vielleicht gar nicht so sichtbar sind, die da einfach auch in diesem Innenblick vielleicht erstmal ganz deutlich werden, das, was du ansprichst, die fehlende Kommunikation, der fehlende Informationsaustausch allein schon zwischen den Häusern, zwischen den Ministerien.
Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, dass da zum Teil wirklich so eine Art Wagenburg-Mentalität, ne? Also das ist mein Bereich, in den lasse ich mir von anderen nicht reinfunken. Und die Ausprägung dieses inklusiven Bewusstseins ist sehr unterschiedlich, je nachdem mit welchen Akteurinnen und mit welchem Haus, mit welcher Tradition ich da im Gespräch bin. Und ich glaube, das wäre eine Aufgabe, das ein Stück weit aufzulockern.
Mhm. Jetzt, wenn wir nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit eben auch über die MitarbeiterInnen in den Ministerien, über Abgeordnete im Bundestag. Da schließt sich natürlich erstmal die Frage an, wenn wir schon mal eine MdB hier haben. Was bedeutet das denn eigentlich, sich als Bundestagsabgeordnete für die Belange von Menschen mit Behinderung und für Inklusion, für Barrierefreiheit einzusetzen? Was bedeutet das eigentlich alltäglich ganz praktisch?
Also das bedeutet zunächst mal, also wir hatten ja die Möglichkeit, diesen jetzt gültigen Koalitionsvertrag miteinander zu vereinbaren, dass ich natürlich innerhalb dieser Koalitionsverhandlungen mit daran gearbeitet habe, dass Punkte, die für uns besonders relevant sind, Eingang gefunden haben in diesen Vertrag, der ja Grundlage der Arbeit in diesen 4 Jahren ist. Da kann man sagen, dass das ganz gut funktioniert hat. Also im Vergleich zu allen anderen Koalitionsverträgen in der Vergangenheit, darf man, glaube ich, sagen, ist dieses Thema als Querschnitt wirklich an vielen Stellen verankert worden. Also nicht nur im Bereich der Arbeit und der Sozialpolitik, sondern tatsächlich auch in vielen anderen Stellen. So, und jetzt kommt es aber darauf an, dass wir in die Umsetzung kommen und das wirklich auch konsequent tun, damit wir nachher sagen können, dieser Koalitionsvertrag ist durch unser gesetzgeberisches Handeln auch mit Leben erfüllt worden. Und daran arbeite ich Tag für Tag. Und das ist nicht trivial, das ist gerade unter den Voraussetzungen, unter denen wir gerade Politik machen, natürlich in keiner Weise einfach, weil wir überlagert sind von den Krisen dieser Zeit, weil wir in einem finanziell sehr engen Korsett uns bewegen. Und man muss dazu sagen, dass im Bereich der Inklusion, der Behindertenpolitik, wir sehr etablierte Strukturen haben. Wir haben ein unheimlich segregiertes System. Ja, also wenn wir die Bildungspolitik wahrnehmen und uns sozusagen die Vielfältigkeit von Förderschulen angucken, ja? Also wie viele Förderschulzweige es gibt, wie gut wir darin sind, beim Wohnen in der Arbeit Menschen quasi auf Sonderwelten zu verweisen. Ja, in Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen, in Wohnheime, in Komplexeinrichtungen, wo quasi von der Wiege bis zur Bahre angeblich für das Wohl behinderter Menschen gesorgt ist. Aber wenn man tatsächlich hinguckt, hat das ganz viel damit zu tun, diese Menschen aus der Mitte der Gesellschaft raus zu verdrängen. Und dann gibt es eben Leute, die damit auch ganz gut Geld verdienen und jetzt kein hohes Interesse daran haben, dass sich daran etwas verändert. Das heißt, es gibt Widerstände, wenn wir versuchen, inklusive Strukturen zu etablieren.
Das ist tatsächlich ja was, was wir bei unseren Freunden von der Lebenshilfe zum Beispiel, die ja jährlich zum, korrigiere mich gerne, zum Weltprotesttag am 5. Mai.
Das ist der europäische
Protesttag. Unser europäischen Protesttag zur Gleichstellung von behinderten Menschen, genau solche Themen auch aufgreifen und dagegen protestieren, dass es eben da auch wirtschaftliche Interessen gibt, die Inklusion behindern, die gerade im Arbeitskontext da einfach sehr viel verhindern, sehr viele negative Entwicklungen auch unterstützen. Und das bringt eigentlich zu einer Frage, die wir uns sehr früh gestellt haben, zum Beispiel hier als Team in dem Projekt, in dem wir jetzt zum Glück hier sitzen können. Und zwar, was bedeutet eigentlich Inklusion? Und ich schätze mal, es ist für dich ja auch so eine Art Kompass, den du ja auch brauchst in deiner alltäglichen Arbeit. Aber wenn du es mal so runterbrechen müsstest, was bedeutet Inklusion überhaupt für dich?
Also Inklusion ist für mich tatsächlich ein Strukturprinzip. Ja, das darauf gerichtet ist, unsere Lebensbereiche so zu organisieren, dass sich alle darin zurechtfinden können, dass sie Zugang finden und dass sie diese Strukturen auch nutzen können. So, das kann man ganz konkret machen an verschiedenen Stellen. Die Idee ist, keine Förderschulen zu haben, sondern Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen ins Regelschulsystem hineinzuleiten. Und damit das gelingt, müssen sich Schulen verändern. Aber ich glaube, dass Schulen sich ohnehin verändern müssen. Ja, weil wir nicht mehr in den 80er Jahren leben, wo man vielleicht sagen kann, da konnte man Lehrer nach vorne stellen und die Gruppe von 30 Leuten hat aufmerksam zugehört und diejenigen, die nichts verstanden haben, haben sich unter den Tisch weggeduckt. Sondern wir haben es mit der vielfältigen, diversen Schülerinnenpopulation zu tun, mit sehr unterschiedlichen Individuen. Und da wird es nicht funktionieren, wenn wir weiterhin mit so einer Osterei-Methodik arbeiten, sondern diese Kinder müssen individuell abgeholt werden. So, das gilt für das hochbegabte Kind, genauso wie für das Kind, das langsamer lernt. Und wir haben in Trier gerade eine weiterführende Montessori-Schule gegründet, die genau das praktiziert. Und die Nachfrage und die Zufriedenheit bei Familien und Kindern und auch Lehrerinnen und Lehrern, die haben keinen Fachkräftemangel an dieser Schule, zeigt, dass wir diese Ideen in die Fläche tragen müssen. Ja, und die sind ja angelegt in der Reformpädagogik, die wir seit über 100 Jahren kennen. Wir wissen eigentlich, wie gute Schule funktionieren könnte. Aber wir sind nach wie vor in einer Situation, wo man das Gefühl hat, wir unterrichten noch wie vor 100 Jahren. Das ist ein Problem.
Und das ist auch was, was, glaube ich zumindest, ja auch sehr nah dran ist an dem Thema, zu dem wir hauptsächlich arbeiten, nämlich Kultur, Veranstaltungen. Letztlich ist das ja auch nur eine Reihe von sehr vielen planbaren Veranstaltungen und von Beteiligungsprozessen des Bildungssystems. Und wenn wir mal so dieses Grundprinzip anschauen, nämlich wie kriegen wir Menschen mit ihren verschiedenen Bedarfen, ihren verschiedenen Rucksäcken sozusagen, die sie mitbringen, wie kriegen wir die an einen Tisch und das auch möglichst gleichberechtigt und nicht nur als Rezipienten sozusagen, sondern auch als Akteure, dann sind wir eigentlich schon mittendrin in diesem Thema Kultur und Veranstaltung.
Und ich glaube, da kann man sagen, wie für viele andere Bereiche auch, wenn wir die inklusive Idee als Strukturprinzip von vornherein im Kopf haben, vom Beginn der Planung an, dann ist die Herausforderung leichter zu stemmen, als wenn man versucht, sozusagen vom Ende her noch so ein bisschen Inklusion draufzupropfen. Das kann es ja von der Definition des Begriffes her auch gar nicht sein. Also Inklusion muss der Ausgangspunkt, muss das Strukturprinzip sein, das die Planung von Anfang an leitet. Ja, beim Bauen genauso wie bei der Schule, genauso wie bei der Planung von Kulturveranstaltungen. Ne? Und ich glaube, wenn man das mal gefressen hat, das so zu formulieren, dann geht vieles leichter.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen so, als würde man ein Haus bauen sozusagen und würde dann so ganz am Ende auffallen, dass man gar keine Türen oder Wände eingebaut hat. Das müsste man dann halt von Anfang an direkt mit.
Und das passiert ja häufig auch, ne? Also nicht, dass man keine Türen eingebaut hat, sondern dass man den Lift vergessen hat oder die Rampe oder ne, die Türen nicht breit genug gemacht hat. Und wir wissen schon lange, dass beim Bauen die Barrierefreiheit auch keinen Kostenfaktor ausmacht. Wenn man von vornherein barrierefrei plant, dann unterscheidet sich das nicht, ne? Bis auf die Endreinigung vielleicht, aber die fällt nicht mehr ins Gewicht.
Das stimmt. Was sind denn aus deiner Perspektive, auch mit deinen Erfahrungen, man wagt ja dann doch einfach mal so vorsichtigen Optimismus, denke ich mal, was sind denn Möglichkeiten oder Chancen, um diese besagten Kulturveranstaltungen, um mal ein bisschen von dem Thema generelle Politik und Bildung wegzukommen, was sind denn Perspektiven, um Kulturveranstaltungen für alle zugänglicher zu machen, inklusiver zu machen?
Also vielleicht ist das im Moment ein guter Moment, um darüber zu reden. Wir haben ja eine Pandemie hinter uns gebracht über einige Jahre, wo Kultur überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, beziehungsweise das Überleben der Kultur im Zentrum der Debatte gestanden hat. Und wir kommen jetzt in die Situation, wo wir vieles neu aufbauen müssen. Ja, und dann wären wir an dem Punkt, wo man sagen könnte, wir müssen jetzt sozusagen die Inklusion von vornherein mitdenken. Das, was wir neu bauen, jetzt wirklich inklusiv gestalten. Und ich habe durchaus den Eindruck, dass an vielen Stellen diesbezüglich eine große Offenheit herrscht. Ja? Also auch mit Blick auf die Frage, wen betrifft das denn eigentlich mit dem inklusiven Gedanken in einer Gesellschaft, die dem demografischen Wandel unterliegt, wo immer mehr Menschen mit Beeinträchtigungen leben, die den Anspruch haben, Teil in der Mitte der Gesellschaft zu sein, kann man sagen, ist das ein Feld, das quasi nicht eine Minderheit betrifft, sondern also sozusagen den Querschnitt innerhalb der Gesellschaft. Und deswegen, glaube ich, kommt es darauf an, dass wir Bewusstsein schaffen natürlich auf der einen Seite für dieses Thema und die Herausforderungen, die ja vielfältig sind, also sich nicht nur beschränken auf bauliche Fragestellungen, Treppen, Rampen, Toilettenräume etc., sondern vielfältige Fragen der Kommunikation sind ebenfalls angesprochen. Ne? Leichte Sprache, einfache Sprache. Welche Gruppen in der Gesellschaft möchte ich eigentlich dabei haben, wenn ich kulturelle Veranstaltungen organisiere? Sozusagen diese inklusive DNA bei denjenigen, die Kultur schaffen in einer Stadt, tief zu verankern, das ist die Aufgabe. Ne? Und sozusagen die Frage der Inklusion in dieser engen Definition mit Blick auf Menschen mit Beeinträchtigung zu einer menschenrechtlichen Frage auch ins Bewusstsein zu rücken und zu sagen, wir haben kein Recht als Gesellschaft und auch als Kulturschaffende, bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft auszuschließen von den Angeboten, die auch öffentlich finanziert sind, an vielen Stellen.
Ja, und ich glaube, ein Punkt, den du ja schon so anklingen hast lassen, mit dieser inklusiven DNA, die jetzt gerade auch in so einer Stadt oder Region wie Trier da einfach irgendwie sich, also vielleicht gar nicht verändern muss, vielleicht ist sie auch schon in großen Teilen da. Es gibt auch viele Veranstaltende, die zum Beispiel hier auch vorbildliche Arbeit machen und tolle Ansätze haben. Ich glaube, es geht aber auch einfach darum, nochmal die Augen ein bisschen aufzumachen und einfach zu sehen, die Menschen, für die diese Angebote geschaffen werden müssen oder beziehungsweise mit denen diese Angebote geschaffen werden müssen, die sind ja schon da. Also es geht nicht darum, dass man sich jetzt irgendwie neue Kundschaft, so ganz wirtschaftlich gesprochen, erobert oder reinholt, sondern es geht halt darum, einfach fair gegenüber denen zu sein, die ja schon da sind und mitmachen möchten.
Ja, und denen auch zu sagen, dass sie eingeladen sind und dass die Möglichkeiten bestehen, ja. Das ist glaube ich, für viele Menschen mit Beeinträchtigung so eine Hürde. Ne? Also mit dem Gefühl zu leben und das ja oft schon über lange Zeit, dass es da etwas gibt, das für mich aber gar nicht gemeint ist. Ne? Und wenn wir sehen, dass schon viel mehr da ist, als wir geahnt hätten, dann sollten wir auch darüber reden. Ja? Und sozusagen bei der Bewerbung von Veranstaltungen und so weiter viel gezielter noch auf diese Gruppen zuzugehen und zu sagen, diese Kultur in der Stadt ist eine inklusive Kultur, die ist für alle da, die ist auch für dich da.
Das sind diese unsichtbaren, teilweise auch sichtbaren, aber diese unsichtbaren Barrieren, glaube ich, über die oft gesprochen wird, als seien sie sowas ganz Abstraktes. Aber im Zweifelsfall kann es halt einfach auch sowas sein wie, wir schreiben mit aufs Plakat, wie die Situation vor Ort ist, wenn jemand zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen ist im Alltag. Oder wir schreiben es dann zumindest auf die Webseite, wie ist die Situation vor Ort und worauf sollte ich achten, wenn ich da ein spezielles Bedürfnis habe.
Genau, oder auch so eine Art von Rückmeldekultur zu haben und zu sagen, was fehlt mir, um tatsächlich teilhaben zu können. Das sind so wichtige Punkte. Ne? Aber ich glaube, also ich finde es total gut, dass wir in dieser positiven Weise über das Thema reden. Und ich glaube, es ist an vielen Stellen auch so. Also ich glaube, dass Trier ist einfach eine offene Stadt. Es ist einfach eine Stadt, wo das Thema Inklusion im Vergleich zu vielen anderen Städten in der Bundesrepublik sehr weit verankert ist. Aber eben auf der anderen Seite auch noch sehr viel zu tun ist. So, ne? Und es ist nicht so, dass alle Veranstalter quasi schon da auf der Höhe der Zeit wären. Ne? So eine Freundin von mir hat mir vor einiger Zeit erzählt, die ist Rolli-Nutzende. Sie wollte zu einem Speed-Dating gehen. Ja. Und dieses Speed-Dating war sozusagen organisiert über verschiedene Kneipen dieser Stadt. Ja, und der Veranstalter hat sich geweigert, irgendwie dafür zu sorgen, dass sie daran teilhaben kann. Ne? Weil er keine Ahnung hatte, welche Locations halt barrierefreie Zugänge hatten oder nicht. Das ist nicht viel Aufwand, aber da sozusagen stockt die Bereitschaft an gewissen Stellen dann schon. Und ich finde, da kann man leichten Druck dann schon ausüben und sagen, das ist diskriminierend, ne? Ja. Wenn man bestimmte Leute ausschließt von Angeboten, obwohl das ohne hohen Aufwand, ohne dass irgendjemand sich da finanzielle Sorgen machen müsste, ausschließt. Das geht nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich dann auch der Punkt, wo man von der Empfehlung einfach dann auch wegkommt. Also,
ja, da sind wir als Gesetzgeber dann angesprochen in Berlin. Ne? So, da haben wir einige Anhaltspunkte im Koalitionsvertrag, also wie wir die Barrierefreiheit gesetzgeberisch so verankern können, dass auch Private verpflichtet werden in einem Rahmen, der vertretbar ist. Ne? Das sind die sogenannten angemessenen Vorkehrungen. Ne? Also nehmen wir die Kneipe, die zwei Stufen vor der vom Eingang hat, da kann man eine Rampe hinlegen, die kostet 200 Euro. Da gibt es keine Begründung dafür, dass ein Rollifahrer da nicht rein könnte, ja, um mal ein Beispiel zu nennen. Und da, wo es halt kostspieliger wird, da müssen halt weiterhin finanzielle Anreize geschaffen werden. Da muss dann die Unterstützung so sein, dass niemand überfordert wird.
Thema, was uns zum Beispiel immer mal wieder umtreibt im Fairweg-Projekt und auch so in unseren Gesprächen mit Veranstaltenden, die ja oft nur an ja, temporär bespielten Orten zum Beispiel stattfinden und jetzt nicht immer in Gastronomien, die dann auch einfach eine bauliche Veränderung brauchen, zum Beispiel was den Zugang angeht oder sowas, sind halt mobile Lösungen, also mobile Rampen zum Beispiel für Menschen, die mit Rollstuhl unterwegs sind. Was hältst du davon von zentralen Ausleihstellen, zum Beispiel in Städten wie Trier, wo sich Veranstaltende solche Materialien leihen können, statt sie anzuschaffen?
Das finde ich eine total hervorragende Idee, weil es natürlich auch im Sinne der Ressourcenschonung und einfach, weil es niedrigschwellig ist, ne? Wenn es bei allen Veranstaltern bekannt ist, dass es die Möglichkeit gibt, Dinge zu entleihen, ähnlich wie bei der mobilen Spielaktion oder so, ne? Wo sich ja auch nicht jeder Veranstalter alle möglichen Spielzeuge anschafft, ja. Da, glaube ich, machen wir es denjenigen, die guten Willens sind, leichter und das sollten wir auch tun. Das ist unkompliziert. Das ist eine sehr gute Idee.
Das wäre niedrigschwellig im besten Sinne.
Ja, genau. Und wir haben ja sozusagen diese Initiative gehabt, in der Stadt Trier einen Inklusionsplan auf den Weg zu bringen. Und da würde ich mich freuen. Also wir haben jetzt ein Grundkonzept, aber an diesem Grundkonzept muss natürlich gearbeitet werden. Es muss weiterentwickelt werden. Und die Ideen müssen sozusagen auch verbindlich umgesetzt werden. Das ist so ein Thema, das eben da reingehört, dass sozusagen auf der politischen Ebene in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, mit den relevanten Akteuren verhandelt und dann eben auch konkret erarbeitet werden müsste.
Die Bundestagsfraktion der Grünen, also deine Fraktion quasi, hat 2017 eine kleine Anfrage gestellt zur Barrierefreiheit. Und da kam raus, das ist ja nur ein ganz geringer Teil der vom Bund geförderten Kultur- und Medienangebote der Kultur- und Medienlandschaft quasi barrierefrei zu nennen ist. Was denkst du, was hat sich da getan aus deiner Perspektive? Ich meine, 2017 ist jetzt auch schon 6 Jahre her, gerade vor dem Hintergrund von Corona. Da vielleicht auch nicht nur auf die räumliche Barrierefreiheit für Menschen mit körperlichen Behinderungen, sondern auch was die Zugänglichkeit zum Beispiel im Digitalen angeht. Glaubst du, dass da Corona eher ein Hemmnis war für solche barrierefreien Angebote in Kommunikation, digitaler Barrierefreiheit und Ähnliches, oder war es vielleicht sogar ein Beschleuniger?
Also ich würde sagen, bei den digitalen Angeboten hat sich unheimlich viel getan, also positiv entwickelt. Das habe ich auch selber als Veranstalterin gemerkt. Ja, wir haben wahnsinnig große Veranstaltungen auf den Weg bringen können, wo Leute, die normalerweise nicht die Kraft aufbringen können, nicht die finanziellen Ressourcen gehabt hätten, nach Berlin zu reisen, die aber von zu Hause aus teilnehmen konnten. Ja. Wo man auch in der Taktung sozusagen, in der Vorbereitung und so weiter einfach viel mehr auf den Weg bringen kann und damit auch zu einer anderen Art von politischen und Tiefe der politischen Partizipation kommen kann an der Stelle, gerade mit Blick auf Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir haben in der Zwischenzeit ja auch eine europäische Richtlinie umgesetzt, die verbindliche Vorgaben macht. Wir sehen, dass das an vielen Stellen in der Umsetzung hochkompliziert ist. Aber es gibt eben sozusagen rechtsverbindliche Vorgaben, die jetzt wirken müssen. So. Wir sind an der Stelle weitergekommen. Insgesamt ist es aber so, dass für den Kulturbereich und wahrscheinlich insbesondere für den Kulturbereich, wie für viele andere Bereiche auch, die Inklusion ziemlich unter die Räder geraten ist. Mhm. Ja, und wir jetzt einen extremen Nachholbedarf haben und schauen müssen, dass wir irgendwie wieder da anknüpfen, wo wir aufgehört haben, 2019.
Mhm. Du hast es eben auch schon mal angesprochen. Wir hatten das mal in einem anderen Gespräch hier als diese Restart-Mentalität sozusagen mal positiv ausgedrückt. Mhm. Und das ist auch was so bei unseren Fortbildungen zum Beispiel auch rauskommt, dass viele KulturakteurInnen sich jetzt umorientieren, schauen, funktionieren diese Formate zum Beispiel überhaupt noch, die wir vor der Pandemie gemacht haben? Sind die überhaupt jetzt noch so tragbar oder müsste man da nicht vielleicht sich jetzt noch mal ganz umorientieren oder das vielleicht noch mal reformieren, in Anführungsstrichen? Das wäre ja zum Beispiel ein sehr guter Punkt, um da einfach systemischer an diese Themen Inklusion oder auch Integration heranzugehen. Du nennst ja auf deiner Website den Grundsatz der Behindertenbewegung: nichts über uns, ohne uns. Und das ist was, worüber wir zum Beispiel auch gesprochen haben, weil der Satz ja nicht nur sagt, dass es da um Entscheidungen geht, die in Sachen Barrierefreiheit zum Beispiel getroffen werden, sondern es geht ja auch um Repräsentation. Eine Sache, die, glaube ich, viel zu selten gedacht wird, so in der Kulturlandschaft oder auch in der Veranstaltungslandschaft, dass es ja nicht nur darum geht, Menschen mit Behinderungen vor der Bühne zu haben, als Teilnehmer, als zahlende Gäste, sondern die auch einfach zu repräsentieren, auf der Bühne, bei Diskussionsveranstaltungen, bei Gesprächsveranstaltungen, im Fernsehen, im Radio, wo auch immer. Denkst du, dass es da positive Entwicklungen gibt oder treten wir da auf der Stelle, was die Repräsentation von Menschen mit Behinderung angeht, im Kulturellen?
Also ich glaube, dass da wesentlich mehr gehen könnte. Mhm. Wir sehen ja, was die Repräsentation im kulturellen Bereich, im Fernsehen, in den Medien, in anderen Bereichen der Kultur gesellschaftlich für einen Impact ausmachen kann. Also wir können das begleichen. Ich würde mal sagen, die queere Szene, die hat es eigentlich vorgemacht. Ne? Wie man durch Sichtbarkeit kulturelle Angebote in dieser Stadt, ist immer der rosa Karneval, ist mittlerweile der größte Karneval dieser Stadt und glaube ich, hat die Haltung vieler Menschen in dieser Stadt verändert. Also rosa Karneval ist das Normalste der Welt, das Schmütz ist das Normalste dieser Welt. Queere Menschen, glaube ich, haben in dieser Stadt Trier insgesamt total gewonnen über das massive Engagement einzelner Personen. Alex Rollinger ist, glaube ich, ganz vorne zu nennen an dieser Stelle. Und das kann so einen gewissen Vorbildcharakter auch haben. Also zu schauen, wie kann es funktionieren? Ohne Repräsentation wird es nicht funktionieren. Und Raul Krauthausen beispielsweise, der in Berlin wohnt, der die Sozialhelden gegründet hat, das ist so jemand, der versucht, kulturelle AkteurInnen aus dem kulturellen Bereich zusammenzusammeln, zu gucken, dass man konzertiert an dieser Stelle nach vorne kommt. Und das kann man natürlich auf den regionalen Bereich ganz gut runterbrechen und schauen, wen haben wir denn da eigentlich? Ne? Wer ist bereit dazu, an die Spitze der Bewegung zu treten und tatsächlich Innovation ins Rollen zu bringen?
Das stimmt. Ich glaube, das war auch gerade mein Gedanke, weil ich habe in Deutschland oft das Gefühl, gerade was jetzt so wirklich so das große Repräsentieren, den Mainstream eben zum Beispiel im Fernsehen angeht, dass Menschen dann oft zu solchen SprecherInnen gemacht werden für Sachen, für die sie vielleicht sich gar nicht jetzt, also entweder verantwortlich fühlen, das ist das eine, oder vielleicht gar nicht dazu bereit fühlen, jetzt irgendwie für eine Gruppe zu sprechen oder für einen Gesellschaftsteil oder ähnliches.
Und ich finde, wir sollten sie auch von dem Ballast befreien, für irgendwen sprechen zu müssen, sondern sie sind eben da, sie sind Bestandteil dieser Gesellschaft. Ne? Und zu sprechen bedeutet ja nicht, für dieses Thema zu sprechen, sondern das, was man kulturell anzubieten hat, was man beitragen möchte in der Gesellschaft, das zu tun und das inklusive Thema nebenbei zu bespielen und sozusagen in die Gesellschaft einzufiltern. Mhm. Ja, als gar nicht bewusster Prozess.
Das heißt, wir brauchen mehr bewusste Repräsentation, also wirklich von Menschen, die da auch sprechen möchten, die da auch was zu sagen haben, in Anführungsstrichen, weil zu sagen haben wir alle was, wenn man uns nur lässt, sondern die einfach auf eine Agenda verfolgt, in dem Sinne, dass es gar nicht so zur Debatte gestellt wird, wir setzen jetzt mal jemanden, der im Alltag einen Rollstuhl benutzt oder auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hier hin und dann schauen wir mal, ob diese Person hier was zu sagen hat und was zu repräsentieren hat, sondern wir hören einfach mal zu und wir nehmen das als ganz selbstverständlich, wie bei jemandem, der eben auf zwei Beinen läuft durch seinen Alltag.
Genau, also dafür haben wir Beispiele in dieser Stadt. Ne? Also nehmen wir den Stadtrat Trier, wo der Wolf Buchmann als blinder Mensch auch mit Inklusionsthemen beschäftigt ist, aber ein ausgewiesener Finanzexperte, der zu vielen Dingen mehr zu sagen hat als die allermeisten anderen und sozusagen durch sein Bewegen in der Stadt, seinen Blindenstock, den er nutzt und so weiter, zur Normalisierung von Inklusion in Trier einfach beiträgt, ohne dass er ständig zu diesem Thema reden müsste. Ja.
Ja. Und diese Personen, da muss man oft auch gar nicht lange suchen. Wie du sagst, das sind oft Leute, die sind hier seit Jahren oder sogar Jahrzehnten aktiv und ganz, ganz fester, ganz wichtiger Bestandteil von nicht nur von politischen Prozessen oder politischen Partizipationsprozessen, sondern auch im Kulturellen. Nur das ist eigentlich auch zugleich irgendwie auch ein gutes Zeichen für Inklusion. Es wird halt oft nicht verbesondert, dass diese Person jetzt da ist.
Das ist das Wesen von Inklusion, dass wir nicht verbesondern, sondern dass wir einfach alle da sind und oxidieren und unseren Beitrag leisten.
Was würdest du dir, um das mal, du hast schon sehr viel zu Trier auch gesagt, wenn wir jetzt mal von dem Thema, wir müssen natürlich nicht komplett weg, aber so ein bisschen nochmal so eine breitere Linse aufsetzen sozusagen, von Kultur- und Veranstaltungsszene weggehen. Was würdest du dir selber denn für ein inklusiveres, faireres Trier wünschen?
Ich glaube, da kann man alle Bereiche durchgehen. Also ganz besonders wichtig ist für mich der Bereich der Bildung, der Schule vor allen Dingen, wo ich erwarte, dass bei einer Schulentwicklungsplanung die Inklusion als Strukturprinzip im Mittelpunkt der Entscheidung steht und nicht als Randnotiz bewertet wird, weil dann kommen wir einfach nicht weiter. Ja, und das muss man einfach auch nochmal ganz deutlich sagen. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Situation, dass wir immer mehr Kinder in Förderschulen haben und gleichzeitig immer mehr Kinder in Regelschulen, die mit Fördergutachten versehen werden. Das ist ein gestörtes System, das so nicht aufrechtzuerhalten ist und das gegen diese Rechte dieser Kinder verstößt. Mhm. Zwei Drittel aller Kinder, die von Förderschulen kommen, gehen ohne Schulabschluss von diesen Schulen. Die sind dementsprechend von allen anderen Bereichen der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen, perspektivisch. Ja, das sind Menschenrechtsverstöße, die wir uns hier leisten. Und es ist unvernünftig mit Blick auf die Diversität und Vielfalt der Schülerinnenschaft insgesamt. Wir brauchen inklusive Strukturen in der Bildung, total notwendig. Wenn wir auf den Bereich des Sports schauen, ich wünsche mir, dass inklusiver Sport die Regel wird, dass Menschen mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit haben, in Sportverbänden, in allen Sportarten mit zu partizipieren. Der Rheinland-Pfälzische Sportverband hat ja so Inklusionsnotizen eingesetzt, die als Ansprechpersonen da sind für die Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch für diejenigen, die auf der Vereinsseite Angebote machen wollen, vielleicht Fragen haben, die sich leicht lösen lassen. Das ist ein total guter Weg. Ich hoffe, dass die Special Olympics als Impuls in diesem Jahr wirklich dazu gedient haben, jetzt mal intensiver darüber nachzudenken, wie wir wegkommen von so Sonderveranstaltungen hin zu, wir brauchen einen inklusiven Sport, der für alle offen ist. Wir brauchen beim Wohnen, das ist natürlich ein wahnsinnig relevantes Thema. Ich erinnere mich, als Nancy Poser damals Vorsitzende des Behindertenbeirates geworden ist, die ja auf dieses Thema gegangen ist und erstmal eine Bestandsaufnahme in den Blick genommen hat, sich die Frage gestellt hat, wie viel barrierefreien Wohnraum haben wir eigentlich, wie viel Bedarfe bestehen. Und wenn man das sieht, muss man sagen, wir dürfen nichts mehr bauen, was nicht barrierefrei ist. Mhm. So, und jetzt kann man alle möglichen Bereiche durchgehen und man kann sehen, das, worüber wir reden, Inklusion als Strukturprinzip, betrifft jede einzelne Person in dieser Stadt. Und wenn wir es konsequent umsetzen würden, würde diese Stadt viel besser werden für alle Menschen.
Mhm. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, aber zugleich auch sehr alarmierend, sage ich mal. Ich glaube, woran mich das erinnert, ist tatsächlich ja die Anstrengung der Stadt, was den Klimanotstand beispielsweise angeht, wo ja auch viel darüber diskutiert wird, wie können wir alles quasi, was jetzt hier politisch beschlossen wird, im Stadtrat, beispielsweise, wie können wir das auf die Klimafolgen zum Beispiel prüfen? Würdest du sagen, dass es so eine Art der Prüfung oder der Awareness, des Bewusstseins bei den politischen Entscheidungen auch für Inklusion geben müsste?
Also ich ziehe die Parallele oft und bin auch wirklich der festen Überzeugung, dass die Klimakrise natürlich die große Herausforderung dieser Zeit ist, aber der Umgang miteinander in dieser Gesellschaft, die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, aber auch ganz manifest, wir leben in einer alternden Gesellschaft, die dem demografischen Wandel unterliegt. Ja? Und unsere Strukturen sind hinten und vorne darauf nicht ausgerichtet. Und wenn wir nicht heute anfangen, das zu ändern, dann werden wir ein großes Problem haben in der Zukunft.
Und zwar auch wir selber und nicht irgendwelche hier. Menschen, sondern
wir hier am Tisch und alle anderen auch.
Genau. Und wahrscheinlich auch die, die gerade zuhören. Dementsprechend geht uns das Thema alle an. Und ich kann nur sagen, danke, dass du dich in Berlin jeden Tag dafür einsetzt und da gegen alle Widerstände deine Werte vertrittst und uns da repräsentierst.
Vielen Dank, ich tue das sehr gerne.
Und dann natürlich vielen Dank für das Gespräch. Wer weiß, vielleicht hören wir uns ja nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal wieder und schauen, was sich so getan hat. Ich glaube, wir könnten jetzt bestimmt noch eine Stunde weitersprechen. Es ist gerade sehr, sehr spannend. Aber alle guten Dinge haben ein Ende. Und dementsprechend danke, Corinna. Und dir einen schönen Tag.
Und dir auch. Und danke für eure Arbeit.
Mehr Infos zum Projekt findet ihr in den Shownotes und auf www.fairweg.info.